Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Kommen Sie oder kommen Sie nicht? Das ist die bange Frage, mit der die neue Woche begonnen hat. Während US-Präsident Donald Trump seine Delegation auf den Weg schicken will, um morgen mit neuen Verhandlungen in Pakistans Hauptstadt Islamabad zu beginnen, ist bis zuletzt nicht klar, ob auch die iranische Seite anreisen wird. Am Mittwoch läuft ja die zweiwöchige Waffenruhe aus, die die USA und Iran vereinbart hatten, und noch ist völlig unklar, was bis dahin passieren wird. Eine erste Runde von Verhandlungen, die war ja gescheitert, die Versuche, den wichtigen Seeweg der Straße von Hormus zu öffnen, ebenfalls. Vielmehr steigen nun die Spannungen, nachdem das US-Militär einen iranischen Frachter beschossen und dann geentert hatte. Und so tickt die Uhr. Moritz Batscheider.
Teheran heute Nachmittag. Die Bewohner der iranischen Hauptstadt versuchen, während der Waffenruhe selbst etwas zur Ruhe zu kommen. Die Nachrichtenagentur AFP spricht mit Menschen auf der Straße. Sie hoffen, dass es zu Verhandlungen zwischen Iran und den USA kommt. Sie sollten stattfinden, damit wir erfahren, wie es für uns weitergeht. Wir haben kein Internet, alle verlieren ihre Arbeit. Sie werden sicher stattfinden, aber ich denke, es wird keine Einigung geben. Wahrscheinlich wird es wieder Krieg geben. Verunsicherung nicht ohne Grund. Erst gestern Abend hat die US-Armee ein iranisches Schiff beschossen und beschlagnahmt. Das Containerschiff Tuska habe versucht, die US-Seeblockade iranischer Häfen zu durchfahren. Iran selbst betrachtet die Blockade als Bruch der Waffenruhe. Die Vereinten Nationen fordern ein Ende der militärischen Aktivitäten in der Straße von Hormus. Unser Standpunkt ist nach wie vor klar. Wir fordern die vollständige Wiederherstellung der internationalen Schifffahrtsrechte und der Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus. Das muss von allen Parteien respektiert werden. Die USA und Iran senden unterschiedliche Signale, wenn es um mögliche Friedensverhandlungen geht. Das iranische Außenministerium stellt solche Gespräche bislang in Frage, auch wegen des amerikanischen Angriffs gestern. Wie können wir in so einer Situation den Beteuerungen der USA Glauben schenken, dass sie an Versöhnung und Diplomatie interessiert sind? Es gibt aber auch andere Töne. Präsident Pezeshkian erklärt, von einer Fortsetzung des Krieges profitiere niemand. Trotz aller Unsicherheit, eine US-Delegation, angeführt von Vizepräsident Vance, soll für Verhandlungen nach Islamabad reisen. Dort laufen bereits die Vorbereitungen, obwohl es noch keine Zusage Irans gibt.
Und dazu Gudrun Engel, die Leiterin unseres ARD-Studios in Washington, D.C. Gudrun, geht man denn in den USA denn davon aus, dass die Verhandlungen wirklich stattfinden werden?
Ja, ob die Verhandlungen stattfinden oder nicht, das ist unklar, aber dass die Delegation reisen wird, davon geht man im Weißen Haus auf jeden Fall aus. Also J.D. Vance, Steve Witkoff und Jared Kushner sollen sich morgen auf den Weg machen nach Islamabad, auch wenn der Iran noch nicht bestätigt hat, ob er teilnimmt oder nicht. Denn für die Amerikaner wäre das natürlich auch ein gutes Signal zu sagen, seht her, wir sind gekommen nach Islamabad, wir sind zu Gesprächen bereit und wir sind in dem Spiel die Guten, denn die Iraner, die sind ja nicht an diesen Verhandlungstisch gekommen. Was sie dabei allerdings auch gerne im Dunkeln lassen, ist, dass sie natürlich mit Maximalforderungen in diese Verhandlungen gehen. Maximalforderungen, die der Iran unter keinen Umständen erfüllen kann. Insofern gibt es da ja eine gewisse Ungleichheit. Und der Iran hat ja auch schon bewiesen, dass sie die Nerven haben, indem sie sagen, naja, schaut her, wir können die Straße von Hormuz schließen und wir sind immer noch mit unserem Regime hier am Ruder, obwohl ihr schon 6 Wochen Krieg hier habt. Insofern mal abwarten, aber dass die Amerikaner reisen, scheint unstrittig zu sein.
Und was wäre Trumps Szenario, wenn die Waffenruhe am Mittwoch dann ergebnislos abläuft?
Ja, das ist wieder mal sehr schwer zu deuten. Man kann da fast schon ein bisschen von Realitätsverlust beim Präsidenten sprechen. Das sieht man daran, dass er heute wieder über einen Zeitraum von mehr als 30 Minuten einen True Social Post nach dem anderen abgesetzt hat und immer wieder gesagt hat, wir haben eigentlich schon gewonnen, wir können das eigentlich gleich beenden, wir haben den Iran schon zerstört. Dann hat er wieder gesagt, der Iran kann auch wieder eine Großmacht werden. Also es ist ein völliger Wirrwarr. Man weiß nicht so richtig, was in seinem Kopf vorgeht. Fakt ist, wenn er immer nur Drohungen ausspricht, manövriert er sich in eine Sackgasse, weil er irgendwann dann auch Taten folgen lassen werden muss.
Wir werden es weiterhin gespannt verfolgen. Gudrun, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Angesichts geopolitischer Krisen, wirtschaftlicher Ungewissheit und Donald Trumps auch erratischer Zollpolitik nach wie vor sucht die Bundesregierung nach neuen Partnern. Und weit oben auf der Liste steht das größte Land Südamerikas, Brasilien. Passenderweise in diesem Jahr das Partnerland der Hannover Messe, eine der bedeutendsten Industrie- und Technologiemessen der Welt. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva reiste zur Eröffnung extra an, gleich ein Interview mit ihm. Zuvor zeigt Annette Deutzkens, dass es beim gemeinsamen Messerundgang mit Bundeskanzler Friedrich Merz zwar mal auseinanderging, beide Seiten beschlossen aber bei den anschließenden deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen eine Vertiefung ihrer strategischen Partnerschaft.
Eher links, eher rechts. Gleich zu Beginn des Messebesuchs deutet sich schon an, dass mit der gemeinsamen Richtung könnte hier noch schwierig werden. Dabei sollten die Bilder doch zeigen, Deutschland und Brasilien rücken näher zusammen.
Präsident Lula, Sie kommen zu einem Zeitpunkt, der besser nicht sein könnte. Die Wirtschaft auf der Welt befindet sich in einer Transformation. Und ein Land wie Brasilien kann dazu mit beeindruckenden Prozessen, Verfahren, Produkten, Unternehmen beitragen.
Wie genau, das wollten sich Kanzler Merz und Präsident Lula da Silva eigentlich beim gemeinsamen Messerundgang zeigen lassen. Doch dann Trubel, Zeitnot und schließlich setzten die beiden ihre Wege getrennt fort. Lula da Silva macht klar, sein Land will als Wirtschaftspartner auf Augenhöhe wahrgenommen werden, nicht nur als Rohstofflieferant. Rückenwind erhoffen sich Firmen beider Länder vom Handelsabkommen Mercosur, selbst wenn es erst ab Mai gilt und auch das nur in einer vorläufigen Version. Das deutsche Familienunternehmen SEW Eurodrive produziert schon lange in Brasilien.
Da ist unglaublich Know-how auch entstanden, aufgrund auch der lokalen Märkte. Und die haben tolle Produkte dort entwickelt und wir wollen die auch bei uns einführen. Und da haben wir natürlich diese Hemmnisse noch von den Zöllen. Und auch da sehen wir natürlich Vorteile, von diesem jetzt auch zu profitieren.
Handelsabkommen wie Mercosur gelten vielen deutschen Unternehmen als kleiner Lichtblick in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Vor Kanzler Merz betonen sie auf der Messe vor allem ihre Innovationskraft. Robotik, industrielle KI, das könne man in Deutschland. Am Ende klappt es dann auch wieder mit dem gemeinsamen Bild von Lula da Silva und Merz und dem Ausblick auf ein Wiedersehen.
Wenn Brasilien ins Finale kommt, dann werden wir wahrscheinlich wieder aufeinandertreffen.
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer.
Ja, aber die sportlichen Kontaktpunkte sind das eine. Vielmehr dürften die wirtschaftlichen Punkte eine Rolle spielen. Ende kommender Woche tritt, wie gerade gehört, das Mercosur-Abkommen vorläufig in Kraft, das eine der größten Freihandelszonen der Welt schafft. Und Brasilien ist dabei nicht nur das Schwergewicht auf südamerikanischer Seite, weil es das größte Land des Kontinents ist, sondern auch, weil es nach China weltweit über die zweitgrößten Reserven seltener Erden verfügt. Wichtige Rohstoffe etwa in der Halbleiterproduktion. Brasilien ist zudem der größte Kaffeeproduzent der Welt und treibt auch technologische Innovation voran. Viele Gründe, warum Brasilien mit neuem Selbstbewusstsein auftritt, auch gegenüber den USA unter Donald Trump, wie Anne Herberg berichtet.
Der Strand ist voll und Hitze macht durstig. Das Geschäft läuft. Bargeld braucht an der Copacabana niemand mehr. Bezahlt wird mit Pix, überweisen in Echtzeit, per Handy und ohne Gebühren. Praktisch und schnell. Du scannst den Code, zahlst, schon ist das Geld da. Ohne Pix geht hier gar nichts. Eingeführt vor 6 Jahren von Brasiliens Zentralbank. Heute nutzen es 80% der Bevölkerung. Umsatz allein im Januar, umgerechnet fast 1,2 Milliarden Euro. Pix ist Brasiliens Fintech-Erfolgsgeschichte und Konkurrent zu US-Anbietern wie Visa oder PayPal. Das entzürnt US-Präsident Trump, Lula kontert. Pix gehört Brasilien und niemand wird uns dazu zwingen, Pix zu ändern. Es ist nicht das erste Mal, dass Lula Trump die Stirn bietet. August 2025. Anhänger des ultrarechten Ex-Präsidenten Bolsonaro feiern Trump, denn der mischt sich politisch ein. Mit Strafzöllen und Sanktionen will er das Strafverfahren gegen seinen einstigen Verbündeten stoppen. Der stand wegen eines Putschversuchs vor Gericht. Ich halte das für eine Hexenjagd. Sehr bedauerlich. Niemand ist glücklich mit dem, was Brasilien tut. Es ist die schwerste diplomatische Krise seit Jahrzehnten. 50% Zollaufschlag auf brasilianischen Kaffee, auf Rindfleisch auf fast alle Exporte des Landes. Doch Brasilien beugt sich nicht. Bolsonaro wird verurteilt. Und was macht das Weiße Haus? Eine Kehrtwende. Im November wird ein Großteil der Strafzölle gestrichen und Trump ändert den Ton. Die Chemiestimme, sagt er über Lula. Ich kam gerade rein, als der Präsident von Brasilien rauskam. Wir sahen uns an und haben uns umarmt. Was ist passiert? Trump habe gemerkt, die Zölle schaden den USA mehr als Brasilien, denn sie lassen die US-Verbraucherpreise steigen.
Es verkauft wichtige Güter, die Amerikaner regelmäßig nutzen, wie zum Beispiel Kaffee. Es ist auch im Bereich der seltenen Erden strategisch mittlerweile zu wichtig. Und das erklärt, warum Lula auch in der Lage war, diese temporäre Krise zu lösen.
Dazu kommt, Brasilien setzt bewusst auf viele Handelspartner, hat gute Beziehungen zu China, Russland, Indien. Und hat das Mercosur-Handelsabkommen mit den Europäern maßgeblich vorangetrieben. Man will sich nicht abhängig machen, auch nicht von US-Kreditkarten. Wir bleiben beim PIX. Was gut läuft, soll man nicht ändern.
Und am Rande der Hannover Messe hatte ich heute die Gelegenheit, mit Präsident Lula da Silva ein Interview zu führen. Hier ein Auszug daraus.
Herr Präsident, die Hannover Messe will Zuversicht versprühen, will nach vorne gucken, thinking forward. Und gleichzeitig sind wir in Zeiten von Krisen, von vielen Krisen. Und ein Krisentreiber aus europäischer Sicht sitzt in Moskau, einer sitzt in Peking und einer, mit dem Sie auch sehr viel zu tun haben, sitzt in Washington DC. Sie haben Donald Trump mehrfach erlebt. Er hat sich eingemischt im Fall Ihres politischen Gegners Bolsonaro. Sie haben sich gegen Trumps Zollpolitik gewehrt. Haben Sie irgendwelche Tipps, wie man mit US-Präsident Trump umgehen sollte?
Sehen Sie, das Problem ist nicht nur Präsident Trump. Das Problem ist diese Trägheit, die die politischen Akteure der letzten Jahre ergriffen hat. Man spricht sehr viel von Innovation in Technologie, aber es wird wenig innoviert in politischen Beziehungen. Wir können nicht abhängig sein von einem Land. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass Multilateralismus funktioniert auf Volldampf, damit wir so viel wie möglich zum Gelingen der Politik beitragen können. Die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats der UNO, der Sicherheitsrat wurde ja eingerichtet, um Kriege zu vermeiden. Wir haben also diese 5 ständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrats und viele Länder sind überfallen worden, leben jetzt Iran. Neben diesen Kriegen haben wir heute dieses Verhalten von Präsident Trump. Das ist einfach unangemessen für die Förderung der Harmonie in der Welt. Dies führt zu nicht notwendigen Kontroversen. Ich habe Präsident Trump gesagt, ich bin 80 Jahre alt. Du bist bald 80 Jahre alt und 2 80-Jährige dürfen nicht Politik am Sandkasten machen. Und dann haben wir ein gutes Verhältnis aufgebaut. Brasilien hat ein gutes Verhältnis zu den USA, ein gutes Verhältnis zu China. Wir haben gute Beziehungen zu allen Menschen, aber wir wollen nicht einen neuen Kalten Krieg. Wir wollen nicht abhängig von der VR China sein. Wir wollen nicht abhängig von den USA sein. Wir wollen nicht abhängig von Deutschland sein. Wir wollen ein Land sein, das sich mit allen anderen Ländern so produktiv wie nur möglich verständigt. Nur das wollen wir. Wir respektieren andere und wollen auch respektiert werden. Der Präsident der USA handelt einfach nicht korrekt.
Wenn Sie den Multilateralismus ansprechen, das Handelsabkommen Mercosur ist ja genau das. Es soll auch Widerstandskraft gegen dieses um sich greifende Recht des Stärkeren vielleicht auch signalisieren. Nun trifft Mercosur in eine Zeit, in der wir viele Krisen haben und auch das Abkommen, obwohl es so lange verhandelt wurde, tritt jetzt erstmal nur vorläufig in Kraft. Das EU-Parlament hat nochmal eine Überprüfung eingeleitet. Wie problematisch ist das Ihrer Meinung nach oder ist das erstmal egal? Hauptsache, es geht jetzt erstmal an den Staat.
Das ist ein Problem. Die EU hat immer den Mercosur in die Schuld zugeschoben und hat gesagt, wir wollen das Abkommen nicht. Aber wir haben das sehr schnell gemacht. Brasilien, Uruguay, Paraguay, Argentinien. Manchmal denke ich, dass die entwickelten Länder auf uns schauen, als ob wir in alle Ewigkeit kolonisierte Länder sind. Wir wollen nicht kolonisiert sein, wir wollen als gleich wahrgenommen werden, wir wollen zu gleichen Bedingungen behandelt werden. Wir wollen verkaufen und wir wollen kaufen. Brasilien ist heute ein Land, das sehr respektiert wird, wenn es um erneuerbare Energien geht. Die EU hat anlässlich der COP30 versprochen, dass 2015 sie auf 40% erneuerbare Energien am Anteil der Energiematrix kommen will. Haben wir in Brasilien schon 53% von erneuerbaren Energien als Anteil an der Energiematrix. Brasilien ist also das Beispiel für wie es möglich ist. Wenn deutsche Industrien mit erneuerbarer Energie produzieren wollen, dann ist Brasilien der richtige Standort.
Nun hat Brasilien einen sehr mächtigen Hebel auch in der Welt. Wirtschaft vor allen Dingen, die zweitgrößten Vorkommen der Welt von seltenen Erden, die möchte auch Europa dringend haben. Wenn Europa so ein wichtiger, zentraler, strategischer Partner auch für Brasilien ist, wird es dann Vorzug geben oder wer wird die bekommen, diese seltenen Erden?
Ich möchte Ihnen etwas erzählen. Niemand wird etwas bekommen. Wir wollen partnerschaftliche Beziehungen aufbauen. Wenn deutsche Unternehmen nach Brasilien kommen, um mit uns zusammenzuarbeiten und die seltenen Erden in Brasilien zu verarbeiten, dann sind sie willkommen. Wir werden kein Veto gegen niemanden einlegen. Wir wollen nur Folgendes. Seltene Erden sind Eigentum der Föderativen Republik Brasilien. Es ist also eine Frage der Souveränitäten. Wir wollen mit anderen Ländern einen gemeinsamen Entwicklungsprozess aufbauen.
Aber gibt es bei der Suche nach Partnerschaften auch bestimmte Grenzen? Wir sehen ja, dass Schwellenländer wie Indien, aber eben auch Brasilien sich alle Türen offen halten, so ein bisschen, eben auch Beziehungen zu Russland, dass seine Nachbarn militärisch überfällt, offen hält. Gibt es da irgendwelche Punkte, wo Sie sagen, okay, hier diese rote Grenze, diese rote Linie ist überschritten, da würden wir jetzt nicht mehr weitergehen?
Die Grenze ist da, wo es um die Nation geht. Wenn man ein Abkommen mit einem Land schließt, dann muss dieses Abkommen für beide Länder interessant sein. Wir legen Veto gegen niemanden ein. Nicht gegen die USA, nicht gegen die China, nicht gegen Russland, nicht gegen Indien, nicht gegen Deutschland. Wir legen keinerlei Veto ein.
Herr Präsident, obrigado. Und das vollständige Interview mit dem brasilianischen Präsidenten können Sie auf unserem Tagesschau-Kanal bei YouTube sehen. Von stabilen politischen Verhältnissen konnte in den vergangenen Jahren in Bulgarien nicht wirklich die Rede sein. 8-mal waren die Bürger in dem EU-Land aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen, in den vergangenen 5 Jahren. In dieser Zeit platzten Koalitionen oder mussten nach Protesten zurücktreten. Gestern nun stand wieder eine Parlamentswahl an und diesmal gab es ein klares Votum. Das neue Bündnis des ehemaligen Staatspräsidenten Bulgariens, Rumen Radev, hat die Wahl deutlich gewonnen. Was das für die EU, aber vor allem für das Land selbst bedeutet, berichtet Anna Tillack.
Der 27-jährige Ivailo Majarov einen Tag nach der Wahl. Der Politik-Influencer ist optimistisch. Die Wahlbeteiligung war höher als beim letzten Mal. Und es gäbe endlich eine stabile Mehrheit in seinem Land. Wir haben einen eindeutigen Wahlsieger, der zum ersten Mal seit über 20 Jahren eine absolute Mehrheit bilden und allein regieren kann, ohne die Unterstützung einer anderen Partei. Seine Verantwortung wird enorm sein. Wir haben alle Wahlversprechen in einer Liste gesammelt. Mit seiner NGO will er darauf achten, dass diese Versprechen auch eingehalten werden, etwa die Bekämpfung der Korruption. Vor allem deshalb waren im vergangenen Herbst wochenlang Menschen auf die Straße gegangen. Auch Ivailo ist dabei. Meine Generation, die Gen Z, will Veränderung in Bulgarien. Das Ergebnis der Proteste? Die Regierung tritt zurück. Rumen Radev ist da noch Präsident. Er legt sein Amt nieder und gründet seine eigene Partei, das Mitte-Links-Bündnis Progressives Bulgarien. Nun hat er haushoch gewonnen. Radev ist Kampfpilot, war 2 Jahre lang Kommandeur der bulgarischen Air Force, spricht Englisch, Deutsch und Russisch. Seine Gegner sehen ihn als Moskau-treu, fürchten, er könnte Bulgarien vom europäischen Weg abbringen. Radev, hier bei einem Russlandbesuch 2019, äußerte sich in der Vergangenheit kritisch zu den Russland-Sanktionen und den Waffenlieferungen für die Ukraine. Am Wahltag sagt er dazu: Ich hoffe, dass wir pragmatische Beziehungen zu Russland aufbauen werden, mit gegenseitigem Respekt und Gleichberechtigung. Das ist unser Ansatz gegenüber Russland. Die Antwort heute aus Moskau? Gratulationen. Wir sind beeindruckt von den Worten des Wahlsiegers Radev und einiger anderer europäischer Staats- und Regierungschefs, die ihre Bereitschaft gezeigt haben, Probleme zu lösen. Und zwar durch einen pragmatischen Dialog mit der Russischen Föderation. Politikwissenschaftlerin Ruja Smilova glaubt dennoch nicht, dass Radev offen eine pro-russische Rolle einnehmen wird. Das würde ihm die Unterstützung der Mehrheit der Bulgaren kosten, die nicht besonders glücklich darüber wären, wenn sich Bulgarien von Europa entfernt. Mit Radev ist nun jemand an Bulgariens Spitze, der angekündigt hat, die Korruption zu bekämpfen und eine Justizreform durchzuführen. Für Ivailo ein Fortschritt. Diese Themen hätten die Menschen überzeugt, nicht ein pro-russischer Kurs. Unsere Priorität ist es, dass wir nun eine Mehrheit haben. Und auf die haben wir jahrelang gewartet. Noch ist einiges ungewiss. Aber viele Bulgaren hoffen, dass 5 Jahre politischer Blockade nun endlich vorbei sind.
Einen Anfang, aber keinen Grund zur Entwarnung, nennt sie Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Die neueste Kriminalstatistik, die die polizeilich erfassten Straftaten für das vergangene Jahr auflistet. Mehr als 5,5 Millionen dieser Fälle hat es 2025 gegeben. Aber siehe da, ein Rückgang um 5,6% im Vergleich zum Vorjahr. Auch bei der Gewaltkriminalität gab es im vergangenen Jahr weniger gemeldete Fälle. In einem Bereich jedoch wurden 2025 mehr Straftaten erfasst. Einen deutlichen Anstieg gab es bei Vergewaltigungsdelikten, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen. Wie Betroffene solcher Gewalterfahrungen mit dem Geschehenen umgehen, berichten Jakob Sachs und Laura Kloppenburg.
Das Sprechen fällt ihnen schwer. Und doch scheint es das Einzige, was hilft, um mit dem Erlebten fertig zu werden. In der Stuttgarter Selbsthilfegruppe Wildrose teilen Betroffene ihre Erfahrungen mit sexueller Gewalt. Die meisten hier wurden missbraucht oder vergewaltigt.
Ich kann nicht mehr im Raum gegenüber von der Türe sitzen, weil wenn ich diese Türe sehe, sehe ich, wie ich die Türe damals gesehen habe und nicht raus konnte. Und man überprüft jeden Menschen auf der Straße.
Hilfe im Ernstfall bieten ehrenamtliche Opferbegleiterinnen wie Monika Schäff vom Weißen Ring. Fast täglich rufen Gewaltbetroffene bei ihr an oder werden von der Polizei an sie vermittelt.
Wir hatten vor 8 Jahren vielleicht so 6 Fälle und jetzt haben wir im letzten Jahr 50 Fälle. Also das ist schon eine deutliche Steigerung.
Mehr als die Hälfte davon sind Sexualdelikte, wie im Fall dieser Angehörigen, die sexuelle Gewalt im Internet gegen ein Familienmitglied erlebt hat. Diese Steigerung zeigt sich auch in der heute vorgestellten Kriminalstatistik. Mit 131.335 Fällen ist die Zahl der angezeigten Sexualdelikte um 2,8% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung liegt der Anstieg bei 8,5%. Bemerkenswert auch der langfristige Trend. Seit 2018 ist die Zahl der Vergewaltigungen um 71,7% gestiegen. Das Dunkelfeld ist damit noch nicht erfasst. Der Tübinger Kriminologe Jörg Kinzig erklärt den Anstieg auch damit, dass Betroffene Übergriffe inzwischen häufiger zur Anzeige bringen.
Wir haben ja gesehen, die MeToo-Bewegung zum Beispiel hat ja eine hohe Sensibilität, glaube ich, jetzt schon erreicht für dieses Problem.
Und es gibt mehr Hilfsangebote. Die Mitglieder des Weißen Ring kommen einmal im Monat zusammen, um sich über ihre Fälle auszutauschen. Immer wieder stellen sie eine Gemeinsamkeit fest.
Also es ist immer in der Familie oder im Freundeskreis. Es ist also wirklich nie so der Unbekannte, der jetzt hinterm Busch hervorkommt.
In der Kriminalstatistik liegt der Fokus auf den Tätern. In der Stuttgarter Selbsthilfegruppe geht es allein um die Perspektive der Betroffenen. Gemeinsam bestärken sie sich darin, das Erlebte zu verarbeiten.
Ich weiß, dass ich hier in Sicherheit bin. Ich weiß, dass ich hier ohne verurteilt zu werden alles sagen darf. Und dafür bin ich dankbar. Extrem dankbar, dass es das gibt.
Eine Gesellschaft, in der sie sich so sicher fühlen wie in diesem geschützten Raum. Das ist ihr Wunsch.
Weitere Nachrichten des Tages, Thorsten, jetzt mit dir.
Bundeswirtschaftsministerin Reiche hält die Versorgungslage mit Kerosin in Deutschland weiterhin für gesichert. Das betonte die CDU-Politikerin heute nach Beratungen mit Vertretern der Luftfahrt- und Mineralölbranche. Um Engpässen entgegen zu können, fordert die Luftfahrtbranche einen europaweiten Krisenplan. Der Iran-Krieg habe die größten Auswirkungen auf den Luftverkehr seit der Corona-Pandemie, warnte der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft. In Russland ist eine 57-jährige Deutsche unter Terrorverdacht festgenommen worden. Nach Angaben des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB soll die Frau gemeinsam mit einem weiteren Verdächtigen im Auftrag von ukrainischen Geheimdiensten einen Sprengstoffanschlag geplant haben. Ziel war demnach eine Einrichtung der Strafverfolgungsbehörden. Im Rucksack der Deutschen soll sich nach Angaben des FSB eine selbstgebaute Bombe befunden haben. Seit Wochen steht der britische Premierminister Starmer unter Druck, weil er einen Parteikollegen als US-Botschafter eingesetzt hatte, der enge Kontakte zum Sexualstraftäter Epstein unterhielt. Nun räumte Starmer in einer Sondersitzung des Unterhauses ein, dass die Benennung von Peter Mandelson ein Fehler gewesen sei. Ihm hätten allerdings nicht alle relevanten Informationen vorgelegen. So habe er nicht gewusst, dass Mandelson bei einer Sicherheitsüberprüfung des Außenministeriums durchgefallen war. Der Bundesrechnungshof hat die Regierung vor einer ausufernden Schuldenaufnahme gewarnt. Da die laufenden Einnahmen die Ausgaben des Bundes nicht annähernd decken könnten, sei eine gefährliche Verschuldungsdynamik entstanden, die dringend eingedämmt werden müsste, erklärte der Präsident des Bundesrechnungshofs Scheller. Gerade in stürmischen Zeiten könne Deutschland nur mit geordneten Finanzen bestehen. Das Kabinett will in der kommenden Woche Eckpunkte für den Haushalt 2027 sowie die mittelfristige Finanzplanung beschließen. Kurze Zeit herrschte heute Hoffnung, dass sich der in der Wismarer Bucht festsitzende Buckelwal aus seiner Notlage befreien könnte. Bei gestiegenem Wasserstand war der Wal aus eigener Kraft bis zum Ausgang der Bucht geschwommen. Dann strandete er wieder auf einer Sandbank. Das weitere Vorgehen ist unklar. Eine private Initiative hatte geplant, den Wal mit Pontons ins offene Meer zu schleppen.
Das Wattenmeer in der Nordsee. Nicht umsonst gilt es als eine der schönsten Naturlandschaften Deutschlands. Auch hier vor Friedrichskoog zieht es Jahr für Jahr Besucher, Urlauber und Touristen an. Doch beim Tourismus war genau dort in den vergangenen 2 Jahren Ebbe angesagt. Denn es hieß Bauarbeiten statt Badegäste. Für den Küstenschutz, um für die Folgen des Klimawandels besser gewappnet zu sein. Und das dürften viele Orte an der Küste dem Beispiel von Friedrichskoog folgen. Aber ob sich die Durststrecke gelohnt hat, wie die Menschen vor Ort den Umbau erlebt haben, Theresa Erl war mittendrin im schleswig-holsteinischen Friedrichskoog.
Das war für mich das schlimmste Jahr. Also tatsächlich letztes Jahr war für mich tatsächlich schlimmer als Corona.
Wir müssen hier eben Menschenleben und Sachwerte hinter dem Deich schützen, und zwar langfristig.
2 Jahre Baustelle für 2 Kilometer zukunftssicheren Deich. 2 Jahre kein Badestrand, kaum Touristen, Zwangspause für einen ganzen Ort.
Was haben die Gäste gesehen, wenn sie herkamen?
Ja, also die haben eigentlich wirklich nur das hier so gesehen. Also man kam gar nicht auf den Deich. Man muss sich das vorstellen, da vorne stand einfach ein Bauzaun. Also der ging hier kilometerweit. Also es gab nirgendwo die Möglichkeit, überhaupt auf den Deich zu kommen. Die Gäste sind hier angekommen. Damals war sogar der Großparkplatz noch gesperrt. Also da standen Baumaterialien und Baumaschinen. Und dann war das halt so, dass hier der Bauzaun gestanden ist und die Leute standen halt vom Bauzaun und konnten das Meer gar nicht sehen. Also es war für uns wirklich Katastrophe.
In dieser Zeit fielen die Tagesgäste, für viele im Ort die wichtigste Einnahmequelle. Die Zahl der Übernachtungsgäste ging um 34% zurück. In 7 Jahren Eisdiele, erst Corona-Lockdown, steigende Energiepreise, dann die Deicherhöhung. Dabei könnte Florian Mayer auch ein Schiff steuern.
Ich habe auch vor diesem Eisladen habe ich Nautik studiert, bin jahrelang zur See gefahren, war Kapitän und ja, bin jetzt quasi vom Kapitän zum Eismann. Also es ist eine wirklich witzige Story, aber ja, manchmal kommen die Dinge anders im Leben, als man denkt. Diese Eisdiele kenne ich, seitdem ich kleiner Junge bin, weil meine Mama hat damals in der Mutter-Kind-Klinik nebenan gearbeitet und hat mir dann ja, diese Eisdiele gekauft.
Ja, das ist immer wieder Windweg, ne?
Vom reisemüden Kapitän zum Eismann in den Niesen. 2024 und 2025 habe er von seinem Ersparten gelebt, erzählte 38-Jährige. Der Grund für die Baustelle? Der Klimawandel. Der Meeresspiegel steigt, deshalb baut der Landesbetrieb für Küstenschutz entlang der Westküste Schleswig-Holstein sogenannte Klimadeiche. Fast 80 Kilometer plant das Land konkret. Sie sind größer, flacher und breiter als die bisherigen und können von der nächsten Generation noch erhöht werden.
Dieser Deich ist vom Grundbau her schon so berechnet, dass er die Lasten nachher ohne Probleme aufnehmen kann. Immer wenn man Erde aufträgt oder Material aufträgt, ist es ja eine zusätzliche Last, die der Deich dann aushalten muss. Das kann dieser Deich dann schon.
30 Millionen hat der neue Deich allein in Friedrichskoog gekostet. 10% davon musste die Gemeinde leisten.
Wenn Sie die Hand heben für ein Projekt, das im zweistelligen Millionenbereich sitzt, mit bei einem Dorf mit einem Einwohnervolumen von 2.500 Einwohnern, Sie wissen, dass Sie die Gemeinde monetär da dauerhaft ins Defizit belegen. Ja, ich glaube, das kann sich jeder selber vorstellen.
Nach 2 Jahren beginnt hier jetzt wieder die Urlaubssaison.
Ah!
Wenn man jetzt so.
Mein erstes Mal, ich habe hier auch noch nicht gelegen tatsächlich.
Ja, nicht? Ja. Nee. Wenn man jetzt so hier liegt und dann nach da guckt und dann nach hinten guckt und sich den Deich anschaut.
Denkt man geil.
Ja?
Ja, das ist wirklich, also es ist doch schön hier. Also ich finde, es ist nicht so voll wie in Büsum, aber es ist auch nicht langweilig. Man hat hier auch mal seine Ruhe.
Hat man da dann das Gefühl, dass sich das gelohnt hat?
Ja, das denke ich schon. Also ich vermute, dass die Buchungszahlen viel, viel besser werden. Und gehe mal davon aus, dass dann auch meine Umsatzzahlen natürlich besser werden. Und dass dann endlich so wird, wie ich mir das damals erhofft hatte, als ich das gekauft habe.
Mehr Schutz und ein schönerer Deich, der Gäste anzieht. Das erhoffen sich die Menschen im Ort. Dafür haben sie 2 Jahre lang zurückgesteckt.
Ja, und bei welchem Wetter man vor Friedrichskoog da wieder aufs Meer schauen kann, das verrät uns jetzt Carsten.
Das mache ich sehr gerne. Und meine direkte Antwort: Morgen Hochdruckwetter, Sonnenschein von früh bis spät, keine einzige Wolke. Das Wetter für Friedrichskoog. Und für alle anderen sehr interessant, denn wir hatten heute ein Wolkenband mit Regen, das sich aus dem Nordosten heraus wieder zurück in Richtung Südwesten bewegt hat. Dieser Regen, der hing gestern Abend die ganze letzte Nacht im Nordosten Deutschlands herum. In der Prignitz kamen mehr als 80 Liter Regenwasser pro Quadratmeter herunter. Aber wir sehen im Norden Deutschlands aktuell schon keine Wolken. Das ist die trockenere Luft, das ist das Hochdruckgebiet, was da hinterherkommt. Und das ist die trockenere Luft aus Skandinavien. Wir sehen also aktuell den Regen in der Mitte Deutschlands. Und wenn wir zum Beispiel mal auf die Nordseite dieses Regengebietes gucken, nach Bremen und uns die Sonnenscheindauer für die nächsten Tage anschauen, dann sehen wir das Wetter für den gesamten Norden. Morgen am Dienstag und übermorgen am Mittwoch Sonnenschein von früh bis spät. Ab Donnerstag sickern aber so langsam aus Norden, vor allem von der Nordsee kommend, so hochnebelartige Wolken in die norddeutsche Tiefebene. Wenn wir auf die Südseite dieses Regengebietes gucken, Beispiel Nürnberg, dann sieht die Sonnenscheindauer genau umgekehrt aus. Da kommen nämlich morgen erstmal diese Wolken an, deshalb nur wenig Sonnenschein. Ab Mittwoch allerdings dann durchgehend sehr sonniges Wetter für den gesamten Süden Deutschlands. Denn dort werden diese hochnebelartigen Wolken von der Nordsee ab Donnerstag, Freitag den Weg wahrscheinlich gar nicht hinfinden. Das heißt, dort geht es sonnig weiter. So viel als Überblick. Und hier sind sie, diese Wolken, mit den paar wenigen Regentropfen. Viel Regen ist es nicht mehr. Übrigens die Nacht in der zweiten Nachthälfte im Norden dann schon sehr klar und morgen dann eben hier viel Sonnenschein. Dafür morgen tagsüber im Süden am bewölktesten immer noch bis zum Nachmittag am Alpenrand mit ein paar kleinen, aber wirklich nur kleinen Regenschauern. Insgesamt setzt sich aber die Sonne im Verlaufe des Tages immer mehr durch. Die Temperaturen morgen früh nur 0 bis 6 Grad. Es wird eine frische Nacht und tagsüber mit Sonnenschein in der Nordhälfte 13 bis 16 Grad. Unter diesen dickeren Wolken im Süden nur 10 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten zeigen viel Sonnenschein am Mittwoch, viel Sonnenschein am Donnerstag mit ein paar neuen Wolken da im Norden. Ansonsten bei Sonne bis zu 22 Grad.
Sonne satt. Danke, Carsten, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen zum Wochenstart. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Konfrontation. Und zwar in einem Doku-Porträt über den CDU-Politiker Philipp Amthor.
Ja, und da hat der Journalist Markus Feldenkirchen ihn über Monate in seinem Arbeitsalltag, aber auch abseits des Politbetriebs begleitet.
Ja, spannende Dokumentation, unbedingt dranbleiben. Wir sehen uns dann morgen Abend wieder und sagen tschüss.
Tschüss.
Bleiben Sie zuversichtlich.
Ja.